Vierter Toter bei Waldbränden in Portugal. Zwei junge Frauen bei Bergunfällen schwer verletzt. Fünf Tote nach Busunfall nahe der Niagarafälle. Unimog schiebt Auto und Motorrad von Straße. Zwei Tote. Zwei Ehepaare sterben bei Verkehrsunfall. Tödlicher Sturz im Lungau bei Radtour mit Familie. Mit Auto in Baum gekracht. Lenkerin war betrunken. Unfall in Japan. Im Kanal gestürzter Arbeiter und drei Retter sind tot. Dreifacher Vater bei Kollision mit Zug getötet. Fiel aus Babyschale. Vater überrollte unabsichtlich Säugling. Tot. Wir alle kennen solche Schlagzeilen tagtäglich. Prasseln sie auf uns ein. Und so schnell kann es gehen. Einmal kurz weggeschaut, einmal kurz nicht aufpasst und es ist vorbei. Mir ist das vor einigen Jahren selbst einmal passiert, dass ich bei mir im Keller mit Hanteln trainiert habe. Und da hat sich dann so eine Verriegelung gelockert und mir sind 10 Kilo Hanteln ins Gesicht gefallen. Ich habe mich noch ziemlich schnell weggedreht und sie hat mir noch nur oben den Eckzahn ein bisschen ausgeschlagen. Ist nochmal gut gegangen. Hätte auch anders sein können. Ich habe da täglich mit Menschen zu tun, die aus verschiedenen Gründen eine Hirnblutung hinter sich haben und so 10 Kilo Hantel ins Gesicht kriegen, hätte mir auch passieren können, dass ich heute im Rollstuhl sitze oder im Wachkoma liege. So schnell kann es gehen. Wir schauen uns heute ein paar Verse aus dem Jakobusbrief an, aus dem 4. Kapitel, und wollen uns ein paar Gedanken übers Leben machen. Jakobus schreibt da im 4. Kapitel ab Vers 13: Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen, wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen, Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr solltet vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Das Leben ist ein Dampf, ein Hauch, sagt Jakobus hier. Kaum ist er da, ist er weg auch schon wieder. Und jetzt denkt man sich, na gut, sollen wir uns jetzt die ganze Zeit nur Sorgen machen, dass wir aber sterben könnten und dass alles eigentlich furchtbar ist? Nein, das ist natürlich nicht der Sinn dabei. Aber Jakobus erinnert hier uns daran, dass wir unser Leben vernünftig leben sollen, im Hinblick auf die Ewigkeit und in einer demütigen Haltung Gott gegenüber. Nach seinem Willen fragen, nicht so egoistisch nur auf uns schauen, Demut anstelle von Hochmut. Und wahrscheinlich kennt das ja jeder, man lebt sein Leben, man plant, man organisiert und oftmals denkt man dabei gar nicht an Gott. Man hat so einen Kopf voll mit allen möglichen Sachen, was man organisieren muss, was man planen muss und geht irgendwie davon aus, dass man das alles selbst in der Hand hat und vergisst Gott dabei. Und Jakobus erinnert uns einfach daran, dass wir immer wieder daran denken müssen, bei allem Planen und Denken, dass letztendlich es Gott in der Hand hat und nicht wir. Und in Lukas 12 sagt Jesus ein Gleichnis, da steht ab Vers 15, dann wandte er sich an alle, hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand von euch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Schön für ihn. Er überlegte, wo soll ich das alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und heute neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Was bleibt dir dann von deinem Reichtum? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Und der Psalmist schreibt im Psalm 127, wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Ich möchte heute zwei Punkte durchdenken und auch zwei Dinge, die wir daraus lernen können. Das Erste, was Jakobus hier sagt, ist, dass das Leben nur ein Hauch ist. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Das heißt, das Leben ist zerbrechlich, es ist kurz und der Tod ist sicher. Das sind die drei Unterpunkte. Heute oder morgen wollen wir an die und die Stadt ziehen, wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Das nehmen Sie so als selbstverständlich an, das machen wir, das haben wir so geplant, das ziehen wir so durch. Aber in Wirklichkeit gibt es keine Garantien, keine Sicherheiten. Wir machen Pläne, aber ob die dann auch wirklich so zustande kommen oder nicht. Und in Vers 16 sagt er dann, aber so gebt ihr euch großtuerisch mit euren Plänen, doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Das Leben ist zerbrechlich, es ist nicht sicher und man kann es mit noch so vielen Versicherungen nicht alle Eventualitäten abdecken. Und das Leben ist kurz, es ist ein Dunst, es ist ein Hauch, sagt Jakobus. Und Mose sagt in Psalm 90, unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre, doch alles, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm und nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch verschwinden sie dahin. Und jemand hat einmal gesagt, das Leben ist wie eine Rolle Klopapier. Je näher man zum Ende kommt, desto schneller geht's. Und das stimmt auch. Und darum sagt Mose auch ein paar Verse weiter, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Oder anders übersetzt, lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wir brauchen ein weises Herz, um uns selbst und um Gott im richtigen Verhältnis zueinander zu sehen. Und der Tod ist sicher, das sagt Jakobus da als dritten Punkt. Und das ist eine der beeindruckendsten Statistiken überhaupt. Seit Anbeginn der Menschheit liegt die Todesstatistik nach wie vor bei 100%. Es ist einfach so. Es ist nicht wahrscheinlich oder einigermaßen sicher, nein, es ist hundertprozentig sicher. Wir alle werden sterben. Das ist einfach so. Da führt kein Weg daran vorbei. Außer Jesus kommt vorher wieder. Ja. Aber davon abgesehen werden wir alle sterben. Ja. Und das ist irgendwie auch eine seltsame Sache, dass wir tagtäglich von Katastrophen, von Unfällen lesen, hören und sehen. Und irgendwie aber unser Hirn uns vorgaukelt, das sind die anderen, mir persönlich wird das nicht passieren. Es sind schlimme Sachen, die passieren, aber das betrifft mich nicht. Mir passiert das ja nicht. Und wir tun so, als ob wir irgendwie immer jung und gesund bleiben und sind dann ganz überrascht, dass uns irgendwas passieren kann, dass wir plötzlich irgendwie krank werden oder dass sonst irgendwas passiert. Und in Lukas 13 sagt Jesus, zu dieser Zeit berichtete man Jesus, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte niedermetzeln lassen. So hatte sich ihr Blut mit dem der Opfertiere vermischt. Ihr denkt jetzt vielleicht, sagte Jesus, diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als andere Leute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch. Aber eines sollt ihr wissen, wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet und euer schlechtes Leben ändert, dann werdet ihr genauso umkommen. Oder erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm von Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ausgerechnet sie die schlimmsten Sünder in Jerusalem waren? Nein. Aber wenn ihr euer Leben nicht ändert, wird es euch ebenso ergehen. Also wenn wir von solchen Unfällen, Katastrophen hören, dann sollen wir sicher gehen, dass wir Frieden mit Gott haben. Und was noch wichtiger ist, dass Gott Friede mit uns hat, durch Jesus Christus. Und in Matthäus 16 sagt Jesus, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Also nicht bereit zu sein für etwas, das zu 100% eintreffen wird und sich darüber keine Gedanken zu machen. Das ist wohl das Dümmste, was ein Mensch machen kann. Das Leben ist ein Hauch, es ist zerbrechlich, es ist kurz und der Tod ist sicher. Das ist Jakobus erster Punkt. Aber, und jetzt kommt das Aber, Gott ist allmächtig. Das heißt aber auch, Gott ist Gott, wir sind nicht Gott, er ist allmächtig, wir sind nicht allmächtig. Und genau darin lag eben das Problem dieser Geschäftsleute da. Sie haben geplant und getan, als ob sie selbst allmächtig wären und es selbst alles in der Hand hätten. Heute oder morgen wollen wir hier und dorthin reisen, wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und Geld verdienen. Das Problem war nicht, dass sie Pläne gemacht haben. Das Problem war auch nicht, dass sie Geschäfte abwickeln wollten, dass sie Geld verdienen wollten. Na, die Bibel ermutigt ja auch uns dazu, dass wir gute Verwalter sein sollen. Und dazu gehört auch, dass man plant, dass man organisiert, dass man nicht nur an heute denkt, sondern auch an morgen denkt. Wie geht es weiter? Finanzielle Planung ist ein Zeichen von einem guten Verwalter. Die Bibel kritisiert auch nirgendwo jemanden, weil er Geld hat, weil er Geld verdient, weil er ein kluger Geschäftsmann ist. Das sind alles gute Sachen. Wichtig dabei ist aber, dass man das unter biblischen Gesichtspunkten und Prioritäten macht und in enger Abhängigkeit von Gott und nicht so, als ob ich selbst allmächtig wäre. Es ist auch gut, wenn man nicht das Geld einfach raushaut, als gäbe es kein Morgen, sondern dass man was für schlechte Zeiten auf die Seite legt, dass man Geld spart, dass man richtig damit umgeht, dass man es richtig verwaltet. Aber eben in einer demütigen Haltung vor Gott, weil er der Einzige ist, der allmächtig ist und er der Einzige ist, der tatsächlich die Zukunft in der Hand hält. Wir machen Pläne und wir sollten darauf vertrauen, dass Gott das in der Hand hat und nicht wir. Er ist der Einzige, der die Zukunft in der Hand hält. Nicht Probleme, nicht Sorgen, nicht Feinde, nicht der Teufel und nicht einmal wir selbst haben das in der Hand. Und deshalb, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir dieses oder jenes tun. In Sprüche 16 steht, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Bekannter Spruch, der stimmt. Und die Puritaner des 16. bis 18. Jahrhunderts haben immer, wenn sie irgendwas geschrieben haben, einen Brief oder irgendein Schriftstück, darunter dann immer geschrieben DV, Deo Volente, so Gott will. So Gott will. Und ich denke, dass wir diesen Spruch auch in unser Leben immer wieder mit reinbringen sollten. Bei allem, was wir planen, was wir denken, was wir vorhaben, so Gott will. Bei allem, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht, so Gott will. Und das ist, denke ich, auch eine der wichtigsten Lektionen im Leben überhaupt, zu lernen, dass Gott Gott ist und dass ich nicht Gott bin. Dass er allmächtig ist und ich nicht allmächtig bin. Dass er die Zukunft in der Hand hält und ich die Zukunft nicht in der Hand halte. Er hat es erstens in der Hand, wie lange wir leben, und er hat es auch in der Hand, was wir im Leben erreichen und nicht erreichen. Auf Gott zu vertrauen, ist im Endeffekt die einzige wirkliche Sicherheit für die Zukunft. Und diese Einstellung, dass Kirche, Gemeinde und Glaube, das ist eine Sache, und mein Privatleben, meine Pläne und Gedanken und Ziele, das ist ein anderes Paar Schuhe, das ist unbiblisch und falsch. Na, er ist der Herr über alles. Er ist der Herr vom Bett bis zum Büro, vom Küchensessel bis zum Sessellift. Er ist der Herr von der Unterhose bis zur Badehose. Er ist Herr über alles. Unser Leben ist nur ein Hauch, aber Gott ist allmächtig. Das sind die zwei Punkte von Jakobus. Und wir tun gut daran, unsere Sorgen, Probleme, Pläne, alles, was uns so beschäftigt, wirklich zu ihm zu bringen und dann auch dort zu lassen. Was können wir jetzt daraus lernen? Zum einen kann man lernen, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Doch eine solche Überheblichkeit ist durch und durch verwerflich. Arroganz, Überheblichkeit, Hochmut, keiner ist davor gefeit. Das kann Christen wie Nichtchristen treffen, dass man einfach zu selbstsicher an Sachen rangeht. Und im 1. Korintherbrief Kapitel 4 schreibt Paulus: Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Alles, was wir haben, sind und können, haben wir durch Gottes Gnade bekommen, haben wir ihm zu verdanken. Das einzige Richtige, was wir dann tun können, ist ein demütiger Gehorsam Gott gegenüber. Wer aber weiß, was richtig ist und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Das einzig Richtige, was wir tun können, ist unsere Pläne und Sorgen, alles, was uns betrifft und beschäftigt, Gott hinzulegen. In Demut und ihm gehorchen. Er bestimmt unser Leben nicht, das Schicksal und wir selbst auch nicht. Nur er ist allwissend und allmächtig und hätte es in der Hand. Wir können nur so beten, wie Jesus auch gebetet hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und in Matthäus 16 sagt Jesus, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Anders übersetzt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Unser oberstes Ziel sollte sein, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir kämpfen immer wieder darum und damit. Und diese menschlichen Bedürfnisse sind ja nicht unwichtig. Es wäre jetzt nicht klug zu sagen, ja, ich kümmere mich jetzt nicht darum, was ich ist oder um Haus und Hof und Wohnung und Beruf oder irgendwas, ich kümmere mich um das alles nicht mehr. Das wäre dann ja ein schlechter Verwalter. Natürlich muss man sich um diese Dinge kümmern. Wenn ich mir nicht ums Essen Gedanken mache, dann wäre ja nichts zum Essen haben. Also irgendwer muss das ja einkaufen, irgendwer muss das kochen, wer muss das machen. Diese alltäglichen Bedürfnisse sind nicht unwichtig, aber sie sind immer zweitrangig. Letztendlich können wir all diese alltäglichen Sachen auch ihm hinlegen und demütig vor ihm sein. Und ein bisschen weiter sagt Jesus dann, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und wo kein Dieb sie mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Zwei ermutigende Bibelstellen noch dazu. Philipper 4, Vers 19. Aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was er zum Leben braucht. Dafür wollen wir Gott, unseren Vater, in alle Ewigkeit loben und preisen. 2. Korinther 9, Vers 8. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Zum Schluss noch ein paar praktische Fragen. Mit dem Wissen, dass das Leben ein Hauch ist, dass es schnell vergeht, dass es unsicher ist und dass Gott allmächtig ist und dass er alles in seiner Hand hält. Wie leben wir unser Leben? Wie möchte Gott, dass unser Leben ausschaut? Wenn wir einmal am Sterbebett liegen, worauf wollen wir zurückschauen? Was möchten wir im Leben erreicht haben? Und wir haben in jungen Jahren schon mal so diesen Spruch Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, so als mein Lebensmotto rausgesucht. Und jetzt, wo ich älter werde, merke ich, dass ich das damals vielleicht auch etwas stolz und überheblich gemacht habe. Und weil ich einfach merke, das ist einfach zu hoch. Das schaffe ich gar nicht, ich kann das gar nicht. Und ich bin tagtäglich wieder abhängig von seiner Vergebung und von seiner Hilfe und von seiner Gnade. Wie schaut es mit Zielen im Leben aus? Wie kann ich mit dem Wissen leben, dass dieses Leben keine Sicherheiten hat, ohne dass ich jetzt depressiv oder ängstlich werde? Was bedeutet Demut wirklich? Wie kann ich mich vor Hochmut schützen? Wie kann ich wissen, was Gottes Pläne für mein Leben sind? Wie möchte er, dass ich mein Leben lebe? Da habe ich noch ein paar Bibelverse, die man sich zu Hause nochmal durchdenken und durchlesen kann, die vielleicht bei diesen Fragen auch ein bisschen Hilfestellung geben können. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 90, Vers 12. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Amen.